Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Fragen und Themen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unser Thema heute, die Magie der Fragen. Bei uns zu Gast im Studio beim Freien Radio Kassel Yvonne Weber und Heike Brembach vom Systemischen Institut Kassel. Frau Weber, Frau Brembach, herzlich willkommen hier bei uns in diesem Sprechzeit-Podcast. Und meine einleitende Frage an Sie, was macht Fragen so magisch?
Ja, vielen Dank an Sie für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, heute hier zu sein mit der Heike. Und das erste Magische ist wahrscheinlich für die Zuhörenden schon mal, dass wir hier zu zweit sitzen und beide völlig unterschiedliche Betrachtungen auf das Thema Fragen haben. Ich komme ja aus dem beraterischen Coaching-Kontext und bilde ja auch Menschen aus. Und Fragen ist bei uns allen ein ganz wichtiges Instrument, weil man damit quasi Menschen öffnet und auf neue Ideen bringt, indem man ihnen Fragen stellt, die sie vorher vielleicht noch nicht gestellt bekommen haben. Und es ist für uns ein ganz wichtiges Element in der systemischen Beratung, Coaching, wie auch immer. Und ja, wir fragen ganz viel, um Informationen zu gewinnen, und wir fragen ganz viel, um neue Perspektiven zu eröffnen, und sehen deswegen Fragen als ein ganz wichtiges Element.
Frau Weber, Sie haben gerade den Begriff systemische Arbeit genutzt. Da ganz kurz einsteigend, vielleicht so ein kleiner Elevator-Pitch. Was meint das genau? Weil die meisten von uns haben vielleicht keine konkrete Vorstellung davon.
Genau, ganz kurz in einer Minute. Systemisch bedeutet, dass wir quasi nicht in Einzelelementen denken, sondern immer nur in Wechselwirkungen denken. Also wenn ich jetzt hier sitze, bin ich dadurch, dass ich hier sitze, schon Teil eines größeren Ganzen und habe in diesem größeren Ganzen auch meine Wirkung. Und wir müssen einfach uns darüber bewusst sein, dass jeder Mensch mit jedem Mensch in irgendeiner Form in Interaktion ist.
Okay, danke für diese super schnelle Einführung in diese Form der Arbeit. Frau Brembach, Frau Weber hat gerade gesagt, ja, wir haben da ganz unterschiedliche Ansätze, und Sie haben einen Vortrag gehalten, die Magie der Fragen, genau mit diesem Titel. Und was ist es nun genau, was die Magie der Fragen ausmacht?
Ich freue mich auch, hier zu sein. Also, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass eine Frage auch zu einem System gestellt werden kann. Und dass wir mit den Fragen nicht nur im System, sondern auch über das System und über die Wechselwirkung des Systems mit dem, was man wohl nicht System dann nennt, ins Gespräch kommt. Fragen stellen ist uns in den vergangenen Jahren ja ein bisschen abgewöhnt worden. Wir haben auch eine gewisse Unkultur in Bezug auf Fragen stellen in der Bildung. Es gibt oft Multiple Choice und andere Formen des Fragenstellens. Und es geht einfach darum, dass wir wieder unsere drei Erkenntniszugänge, wir Menschen haben ja drei, nämlich Denken, Fühlen und Handeln, dass wir die durch das Fragenstellen beleben und miteinander in Verbindung bringen. So vielleicht erstmal zum Einstieg.
Und was heißt das für mich als Fragender, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, das vielleicht zu entwickeln? Weil Sie haben gerade gesagt, es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen, sage ich mal, unterentwickelt, das Thema. Und in Ihrem Vortrag kam auch heraus, dass es vielleicht interessant wäre, eine neue Fragenkultur zu entwickeln. Also wie machen wir das denn eigentlich? Oder wo genau liegt das Problem? Weil viele sehen das ja möglicherweise gar nicht, dass wir überhaupt eins haben, was das Thema angeht.
Das ist richtig. Das sehen viele überhaupt nicht. Und deswegen war es so schön, dass wir es in diesen Abend machen konnten. Dort war ja angesagt, dass wir am Anfang die Fragen der Menschen erfragen, die sie hingeführt haben zu diesem Abend. Und das war phänomenal, dass darüber erstmal eine Überraschung war. Wieso kann ich jetzt hier eine Frage haben zu etwas, wo ich hingehe? Und das ist doch aber der Grund des oder der Sinn des Lebens, dass wir uns fragen, warum sind wir eigentlich hier und wer sind wir? Und dieser Abend begann dann eben mit dieser Fragensammlung, und wir haben dann die Fragen miteinander sortiert. Und da kam ein magisches Ergebnis raus, nämlich über den Sinn der Fragen in Bezug auf die Fähigkeit, Fragen zu stellen, den Nutzen von Fragen, die Wirkungen von Fragen, und das war es sozusagen der Bezug auch zum Eingang jetzt, diese große Fragensammlung zu dem Thema Ich und der andere Mensch. Ich und der andere Mensch bedeutet, ich muss Interesse haben am anderen Menschen, und dieses Interesse kann ich am besten mitteilen, indem ich eine Frage stelle zu dem anderen Menschen oder zu dem, was der andere Mensch gesagt hat. Wir leben in einer Welt der Antworten, in einer Welt des sozusagen eindimensionalen Denkens, da kommt eine kurze Frage und zack, kommt eine Antwort. Aber wie Goethe schon sagte, die höchste Form der Erkenntnis ist das Gespräch. Und dieses Gespräch entwickelt sich aus dem Fragenden, aus der fragenden Haltung zu einem anderen Menschen.
Da würde ich gerne noch kurz was ergänzen. Das ist nämlich auch ein Zitat, wobei ich die Quelle jetzt gerade nicht weiß, dass die Qualität einer Frage, die weiß man erst dann, wenn man die Antwort hört. Und viele Menschen fragen ja eher nicht, um die Antwort zu hören, sondern um eine Frage zu stellen. Und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt die Krux. Also wenn wir alle fragen würden, um wirklich ein Interesse an unserem Gegenüber zu haben und auf die Antwort zu hören, wären wir einen deutlichen Schritt weiter, als wenn man Fragen quasi in den Raum wirft, ohne eigentlich wirklich noch Zeit zu haben, um die Antwort wirklich zu hören.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass manche Leute, die Fragen stellen, die Antwort überhaupt nicht hören wollen. Also wir kennen ja alle diese Podiumsdiskussionsformate, wo Vertreter von verschiedenen Institutionen kommen oder bestimmte Personen, die man halt irgendwie kennt, und die müssen unbedingt immer eine Frage stellen und letztendlich am Thema vorbei, juckt überhaupt keinen. Hauptsache, ich habe ein Forum, um eine Frage loszuwerden. Also jetzt mal so aus meiner eigenen Wahrnehmung. Aber wenn das leitet so ein bisschen vielleicht darin über, ich weiß, dass man es eigentlich nicht sagen sollte, es gibt falsch oder richtig, es gibt gut oder schlecht. Ne? Aber so vor diesem Hintergrund, was sind denn gute Fragen, angemessene Fragen, die genau uns darin unterstützen? Vielleicht können Sie ein oder zwei Beispiele machen in diesem, sage ich mal, Gewinn von Erkenntnis.
Ja, gerne. Ich würde es schon mal von gut und schlecht wegnehmen, sondern die Frage ist, wenn ich etwas wissen will zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Aufgabenstellung, dann kann ich zu dieser Aufgabenstellung ganz, ganz viele Fragen ausbreiten. Und da bin ich dem SI auch sehr dankbar, dass wir dieses Thema Intuition aufgreifen, weil die Intuition so wichtig ist, um aus der Fülle der aufgeschienenen Fragen die herauszufinden, die für den Moment, für die Situation wichtig sind. Es sind unendlich viele Fragen zu stellen. Fragen sind die Brücke zwischen Wissen und Nichtwissen oder besser gesagt auch scheinbarem Nichtwissen. Denn wenn wir tiefer hineingehen würden in die Magie der Fragen, dann könnten wir herausfinden, dass in jeder Frage schon nicht nur ein Stück Antwort steckt, sondern dass die Frage nur möglich ist, weil die Antwort irgendwo vorhanden ist. Und diese gute Frage zu einem bestimmten Thema lädt unsere Verbindung zum Größeren ein und es kann uns dann ein Einfall kommen. Und das Beste ist, wenn dieser Einfall in Form einer nächsten Frage kommt. Das alles ist in unserer Gesprächs- oder Ungesprächskultur schon fast unmöglich. Wir sind in einer Antwortkultur, wir sind in einer Diskussions- und Debattenkultur, wo genau, was wir eben sagten, gar nicht mehr zutage tritt, dass man sich wirklich für den Inhalt einer Frage interessiert. Denn wenn das passiert, wird sich das Erkenntnisinteresse ausbreiten und die Antwort kommen.
Müsste ich als jemand, der in einem solchen Gespräch sich bewegt, auch eine Haltung mitbringen, in der ich mich zeige und auch mein Nichtwissen und mein Unwissen zeige, damit genau dieses Erkenntnisgewinnen passieren kann?
So ist es. Ohne das geht's nicht. Wenn wir Pseudo-Fragen stellen oder rhetorische Fragen oder gibt auch viele manipulative Fragen. Es braucht die Haltung der Unbefangenheit und der völligen Hintenanstellens des bisherigen Wissens. Sonst wird die Frage benutzt, um das eigene Wissen schon nach vorne zu bringen. Aber das bringt nichts Neues, das ist schon da. Also es ist genau das, wir brauchen eine Haltung zueinander, die völlig anders ist als das, was wir bisher oder überwiegend in dieser Kultur gerade pflegen.
Genau, und da sind wir wieder so ein bisschen auch bei den systemischen Grundgedanken und der Haltung des Nichtwissens und des Nichtverstehens. Denn oftmals gehen wir quasi eher an ein Gespräch heran, dass wir denken, wir wissen ja eh eigentlich schon alles und wir haben auch schon alles verstanden und stellen dann dahingehend die Fragen. Und es geht ja quasi darum, eben mit der Haltung des Nichtwissens und des Nichtverstehens und des Nichtkönnens in das Gespräch zu gehen, was dann quasi einen ganz anderen Möglichkeitsraum eröffnet als den, wenn wir so reinkommen und denken, wir wissen eigentlich schon alles.
Das ist allerdings auch anstrengend, ne? Weil Gewohnheiten zu durchbrechen, wir arbeiten ja auch oft mit der vierstufigen mit dem vierstufigen Modell von Erkenntnis und von Entwicklung, da ist die unterste Stufe das unbewusste Nichtwissen. Und dorthin zu kommen, heißt, wir müssen uns Fragen stellen, von denen wir vorher nicht mal wussten, dass sie möglich sind. Und das macht in unserem Hirnchen schon eine gewisse Anstrengung, Aktivierung nötig und bringt aber letztendlich neue Synapsenverschaltung, bringt eine Neuroplastizität, von der wir vorher gar nichts geahnt haben. Aber das Hirn zu bewegen ist mindestens so anstrengend, wie die Muskeln zu bewegen. Und deswegen ist man nach so einem Abend oder Tag dann auch in gewissem Sinne müde. Aber man merkt eine völlige Belebung. Eine Belebung in dahin, weil es keine toten Gedanken mehr sind, die wir denken, sondern wir öffnen uns für das Neue, was hinein will.
Ich habe mir bei diesem Vortrag ein sehr, sehr schönes Bild formuliert, was Sie benutzt haben. Oh. Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, wir sind in einer solchen Gesprächssituation, wo wir halt eigentlich das Interesse des Gegenübers haben möchten, so wie Sie das eben beschrieben haben, das ist dann sozusagen die Königsdisziplin, würde ich mal sagen. Und ich habe mir notiert als Stichwort, mit jeder vorformulierten Frage hat der andere schon ein Stück Torte im Gesicht. Was hat es denn damit auf sich?
Wenn ich mir vorher schon überlege, und ich denke auch an unsere Vorbereitung hier für dieses Gespräch, wir haben ja darauf verzichtet, uns Fragen vorher zu stellen. Sonst wäre die Torte im Gesicht gewesen. Also das heißt, es ist eine Vorwegnahme von möglichen Erkenntnissen, wenn ich zu viel selber mir vorher vorstelle, was ich denn nun fragen möchte, weil dann zielt es zu sehr auf etwas hinab oder hinaus, was ich vom anderen schon annehme, dass er es wüsste. Es ist also im Unbewussten schon der Teil da, den du, Yvonne, eben auch angesprochen hast. Ich weiß ja eigentlich schon. Ich begebe mich nicht mehr auf das Glatteis von absoluter Unwissenheit oder Nacktheit oder wie auch immer. Es ist einfach ein Bremsen des göttlichen Erkenntnisprozesses, wenn ich mal so weit gehe. Ja? Denn Fragen sind die Verbindung auch zwischen uns hier und dem Geist. Also wir können ja geistesgegenwärtig sein. Geistesgegenwart, eines der schönsten deutschen Worte, finde ich. Geistesgegenwart heißt ja, da kommen ein paar Dinge aus Richtungen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind. Wir sprechen von Einfällen, von Ideen. Die können nur kommen, wenn das Tor offen ist. Und wenn ich zu viel vorher formuliere, dann ist das Tor zu.
Jetzt haben Sie mit Ihren einleitenden Worten ja auch für eine neue, für eine andere, deutlich andere Fragenkultur plädiert. Und wenn wir jetzt nochmal dieses Motiv aufnehmen, das Tor möge doch offen sein, wie kommen wir denn dahin, das Tor wieder wenigstens einen Spalt weit zu öffnen? Ne? Weil wir erleben ja, also so wenn wir draußen gucken, also zumindest meine Wahrnehmung, dass ja letztendlich viele wollen sich überhaupt nicht irgendwie mit Dingen, die man nicht weiß, auseinandersetzen. Und es ist eine große Schwierigkeit zuzugeben, auch, sage ich mal, gesellschaftlich gesehen, dass ich möglicherweise etwas nicht weiß, sondern wir leben in einer Ökonomie, die auch ein Stück weit darauf aufgebaut ist, dass man immer der Superperformer ist und dass man irgendwie unheimlich gut Bescheid weiß und man sich letztendlich möglicherweise auch ökonomische Chancen verspielt, wenn man mit seinem Unwissen offensiv umgeht. Also wie kriegen wir das hin?
Also das ist genau schon der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, weil das Neue muss einfach sein, dass Unwissenheit das neue Wissen ist oder wie ich es nennen soll. Also oder die neue Kompetenz ist, die es zu erlernen gilt. Denn die schafft einfach so viel Möglichkeitsraum, da bin ich wieder bei dem Wort, oder offenes Tor, was Sie eben genutzt haben. Denn durch alle Einschränkungen, die wir im Kopf haben, verschließen wir ja auch wirklich das, was uns mit dem Gegenüber in Verbindung bringen könnte. Und je weniger Wissen wir haben, und das muss man sich aber letztendlich auch bewusst machen, dass Nichtwissen auch eine Kompetenz ist, denn da haben Sie eben recht gehabt, finde ich, dass man eigentlich immer denkt, ich muss alles wissen und das ist die Kompetenz. Aber stattdessen ist Nichtwissen dann die Kompetenz, die uns quasi den Raum eröffnet oder das Tor eröffnet. Und ich habe mal einen Vortrag gehört zu Unwissenheitskompetenz und das fand ich wirklich, oder Ungewissheitskompetenz hieß es da in dem Vortrag, was ich auch ein ganz tolles Wort fand, denn es geht darum, quasi damit arbeiten zu können, mit Ungewissenheit oder vielleicht auch mit Nichtwissen, was dann viel mehr neue Erkenntnisse ermöglicht, als Gewissheit oder Wissen. Vielleicht kann die Heike noch ergänzen.
Ja, wunderbar. Also ich würde an der Stelle auch nochmal mit Goethe kommen und sagen, Goethe sagt, des Menschen größter Verdienst bleibt wohl, wenn er die Umstände so viel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen lässt. Und allein zu diesem Spruch könnte man so viele Fragen stellen, wo und wie werde ich in meinem Leben bestimmt und welche Möglichkeiten hätte ich durch weiteres Wissen, durch Fragen stellen, durch das Interesse an anderen Menschen, durch das Interesse an den Umständen, in eine neue Lebendigkeit zu kommen, die dann aber auch heißt, ein bisschen Ruhe und ein bisschen mehr Orientierung und Interesse, das wollte ich gerne noch ergänzen, Interesse ist ja auch eines der schönsten Worte, Inter heißt zwischen und Essenz heißt sein, also eine Frage ermöglicht, den Raum, der zwischen uns ist, zu erschließen und zwar gemeinsam und das wäre es wert in unserer so schnelllebigen und auch sehr anstrengenden Zeit.
Wenn ich das jetzt mal so für mich in andere Worte übersetze, dann höre ich bei dem, was Sie sagen, dass ich mich in einem Gespräch, was dem Erkenntnis der Erkenntnis dient, eigentlich erstmal total leer machen sollte, ne, damit ich irgendwo in so ein Gespräch reingehe und ich wage mal zu behaupten, dass genau das, also entweder können wir es nicht oder wir haben es verlernt oder wir wollen es vielleicht auch nicht, weil wenn wir uns leer machen, kommt da möglicherweise eine große Unsicherheit und die sich zeigt und wir wollen als Menschen ja auch ein Gefühl von Sicherheit halt haben, eben dass wir was wissen oder dass wir diese und jene Person sind, die dies und jenes repräsentiert. Und wie können wir da, also das ist ja ein Thema, was jeder irgendwo hat letztendlich, also wie können wir da gut mit umgehen, dass wir vielleicht den Hebel so ein Stück weit umlegen können?
Dieses Bedürfnis nach Sicherheit kenne ich in der Tat auch durch unsere Weiterbildungskurse. Da wollen die Leute auch immer wissen, wie geht das Beratungsgespräch oder Coaching-Dialog oder wie man es auch immer nennt und welche Phase kommt wann. Und ich versuche dann immer zu ermutigen, dass ich sage, es ist wichtig, einen Rahmen zu haben, an dem man sich orientieren kann. Aber die Königsklasse ist dann einfach, keinen Rahmen mehr zu haben, sondern sich einfach auf seine Intuition zu verlassen und zu gucken, was bietet mir mein Gegenüber an? Was aktiviert mein Gegenüber in mir letztendlich und wie bringe ich das dann quasi wieder ins Gespräch? Durch Fragen oder durch Körperhaltung oder Mimik, Gestik, was auch alles so dazugehört zur Kommunikation. Und ich glaube, aber dadurch, dass wir so sozialisiert oder kultiviert sind, dass wir quasi immer alles wissen müssen, kommt es für uns fast gar nicht in Frage, wie gesagt, mit diesem Nichtwissen zu arbeiten. Und das ist aber meines Erachtens wirklich das, was dann kommen darf und auch kommen soll.
Ich würde gerne eine kleine Ergänzung aus der ganz anderen Sicht da beifügen, dazufügen. Wir haben vorhin begonnen mit Fragen und Systemen. Und wenn man sich mal fragt, was sagt eigentlich das Wort System, dann kann man sich das schöne dicke Wörterbuch, das juristische Wörterbuch herholen, mit dem alle Rechtsanwälte arbeiten und mal schauen, wie ist dort das Wort System definiert. Und da steht drin, das System ist eine logisch aufgebaute Gedankenmehrheit. Das heißt also, da, wo eine Gedankenmehrheit ist, da gibt es auch noch eine Gedankenminderheit. Und die darf gefunden werden. Und das geschieht durch Fragen. Also, wenn wir wirklich Gedanken leer sind, es ist aber eine große Übung. Wir leben in einer völlig überfüllten Welt. Wir leben in einer konsumorientierten Welt. Wir werden beschallt mit Informationen. Es läuft hier, ich würde gelegentlich schon sagen, ein Informationskrieg, ne? Man weiß gar nicht mehr, was ist recht oder link oder was weiß ich. Also wir werden so viel in so viele Richtungen gedrängt mit den Gedanken und da ist es die größte Übung, wirklich das Hirn leer zu machen und zu sagen, ich bin bereit, in das Nichts zu schaffen, in dem etwas Neues entstehen kann, in dem das Neue reinkommt. Und die Fragen machen es möglich, wenn sie aus der Haltung, die Sie eben beschrieben haben, gestellt werden, zu sagen, ich bin offen, der Platz ist frei, lass es regnen.
In Richtung Abschluss unseres Gespräches, es ist also, ich glaube, viele von uns können sich bei dem auch andocken, was Sie gesagt haben und was Sie berichtet haben. Oder wir haben so ein Gefühl dazu, dass wir in Situationen waren, wo es uns so gegangen ist, also selber als Fragender oder eben in Gesprächen. Gibt es von Ihrer Seite denn so, ich sag mal, so kleine Tipps, Wahrnehmungstipps halt auch dafür, wie kann ich das eigentlich merken? Also ich wage jetzt mal auch wieder zu behaupten, dass so mit der ersten Wahrnehmung dessen, das überhaupt erst anfangen kann, also dass da eine Bewusstheit entsteht für ein bestimmtes Thema, wenn ich in einer bestimmten Situation bin. Haben Sie da für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so was ganz Praktisches, wo man sagen kann, okay, beobachte dich selbst, beobachte die anderen oder wie machen Sie es?
Ja, wunderbare Frage. Also Wahrnehmung muss gedacht werden, sonst ist die Wahrnehmung nicht so viel wert. Kann so geschehen, dass man sich einen einfachen Satz nimmt, zum Beispiel Herr und Frau Müller kaufen sich ein Auto. Und dann übt man das Fragestellen. Und wenn man das gemeinsam macht, wird man merken, dass die anderen durch die eigene Frage angeregt werden, wieder andere Fragen zu stellen. Und zu der gekommenen Frage kommen dann auch wieder Fragen. Das heißt, wir müssen dieses üben. Das ist genauso wie Klavierspielen üben, Schlittschuhlaufen üben oder alles andere üben. Einen Satz nehmen oder auch eine Frage und dann zu der Frage Unterfragen stellen. Und dann kommt der Denkprozess. Dann kann man erstmal wahrnehmen, oh boah, guck mal, da sind ja 10 Fragen zu Herr und Frau Meier kaufen sich ein Auto. Was für ein Auto, wer sind Herr und Frau Meier, wofür brauchen sie es und so weiter. Ja? Und dann kann gedacht werden mit der Fülle an Fragen, wo will ich jetzt hin weitergehen und komme in eine Tiefe, die ich ohne die Anfangsfragen nicht gehabt hätte. Der Tipp ist, üben, üben, üben. Und je mehr wir üben, jetzt sind wir wieder bei der Entwicklungsstufe, je mehr wir üben, umso mehr wird das Fragestellen zur Freude und es wird dann wieder zur Kultur.
Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, wie man es sich quasi für einen solchen Podcast nicht besser wünschen könnte. Vielen, vielen Dank an Heike Brembach und Yvonne Weber vom Systemischen Institut Kassel für diesen kleinen Exkurs zur Magie der Fragen. Und wer mehr wissen will, der kann das einfach googeln und kann sich dann eventuell mal einen Vortrag anhören, um tiefer in dieses Thema der Fragen einzusteigen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank an Sie.
Vielen Dank, war wunderbar. Dankeschön.